neulich die Morning Show am Nachmittag. Hier sind Benedikt Hahn und
Andreas Navrat. Hallo, Staffel 2. Wow.
Wow. Bin begeistert.
Es hat sich einiges verändert seit der ersten Staffel. Allen voran ist es richtig kalt geworden. Das ist jetzt quasi die Winterstaffel.
Die Stadt hat sich nicht verändert. Wir sitzen immer noch in der schönsten Stadt des Rheinlands.
Ja.
Es ist, glaube ich, nicht die größte, oder doch, es ist die größte. Es ist die größte, beste, schönste.
Viertgrößte Stadt Deutschlands.
Willkommen in Köln. Und was sich hier bei uns eigentlich auch nicht verändert hat, du sitzt immer noch auf der anderen Seite, mir gegenüber.
Ja.
Hier in diesem Büro, an diesem Tisch. Vor uns Laptops bzw. Tablet. Neben uns eine Flasche Wasser und ein Getränk, was du heute wieder mitgebracht hast.
Ja.
Das Überraschungsgetränk für mich. Ich bin gespannt, was es diesmal ist.
So, gehen wir schon jetzt drauf ein?
Wir gehen, würde ich doch sagen, oder?
Ja, machen wir das direkt zu Beginn. Heute,
ich möchte was trinken.
Ja, ich reiche dir mal eine Flasche rüber.
Mhm. Okay, sie ist kalt.
Ja. Sie war im Kühlschrank.
Apfelschorle, so. Sodenthaler, ja. Mit 60% Fruchtgehalt und einer Abbildung, die wahrscheinlich mir suggerieren soll, dass da Apfel drin ist, mit zwei Äpfeln, mit einem Blatt dran und
ja.
Mindestens haltbar bis 31.10.2019, so gerade eben noch geschafft.
Yes, Glück gehabt.
Wir haben heute den 28., wir nehmen heute am 28.
Das wäre sofort, nach einem Tag wäre das gekippt, das wäre total, ja. Das wäre aber
nur noch
federweißer
Brackwasser.
Geworden.
Brackwasser.
Oder das?
Ja, also die Farbe hat es ja schon. Was ist das Besondere an dieser Apfelschorle?
Ich glaube, an dieser, also es gibt natürlich ganz viele Marken und wir haben ja nur exemplarisch eine Marke rausgenommen.
Habe ich noch nie vorher gehört, dass es Sodenthaler
ist. Das kommt aus Spessart. Du kennst ja nicht das Rasthaus im Spessart. Gefühlt hat jede Klassenfahrt, die irgendwo gen Süden ging, im Rasthaus im Spessart Pause gemacht, weil die Busfahrer da den besten Deal kriegen, apparently.
Ich glaube, das ist einfach die einzige Raststätte an diesem Ort. Drumherum ist nichts 100 Kilometer. Ich glaube, das ist wie so ein Outback von Deutschland. Ich glaube, es gab mal einen Film dazu in den 50er oder 60ern.
Zu dieser Raststätte?
Zu dem Gasthaus im Spessart.
Aber ich rede ja vom Rasthaus im Spessart.
Ja, ist und da hast du es mitgebracht, oder was?
Nein, das ist, ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Wahrscheinlich aus einem ganz normalen Supermarkt.
Ich öffne schon mal, ne?
Öffne mal. Ich habe das mitgebracht, weil das so ein bisschen aus meiner Sicht auch was mit unserem Thema zu tun hat, um das es heute geht.
Ja.
Weil, also ich fange erst mal so an. Ich finde, dass das eines der deutschesten Getränke ist, die man sich vorstellen kann. Do you have Apfelschorle?
Apfelschorle.
Ja, nobody weiß, wie man das auf Englisch sagt.
Ja,
selbst das gibt's nicht.
Selbst in unserem nahen Ausland, bei unserem Nachbarn in Österreich, gibt es Apfelschorle nicht. Da heißt es nämlich einen gespritzten Apfel.
Aber gibt es zumindest das Getränk.
Das Getränk, aber auch da wurde es wahrscheinlich importiert und haben sie es dann selbst umbenannt. Ja, es ist sehr deutsch, ja. Wie viel Prozent? 60% Fruchtgehalt, 40% ja. Wasser.
Ja, warum? Ich weiß, wie ist das zu interpretieren? Also 60% Fruchtgehalt, das heißt, das müsste heißen, dass in dieser Flasche 60% Feststoff ist. Aber so ist es ja nicht gemeint. Die sagen, da ist 60% Apfelsaft drin,
ja.
Und 40% Mineralwasser.
Ja, und aber Apfelsaft besteht ja auch schon aus Wasser.
Genau. Das ist es.
Betrug.
Ja.
Betrug. Und es gibt auch nochmal einen Unterschied zu klaren Apfelsaft und trüben Apfelsaft. Das ist hier klarer Apfelsaft, also klare Apfelschorle.
Ja, das kann man deutlich sehen.
Mhm. Gibt es einen geschmacklichen Unterschied?
Bestimmt. Die Trübe kommt jetzt so, weil die ist hipper. Die ist öko, mehr öko.
Ich probiere jetzt.
Mach das. Mhm. Und dann machen wir auch genau das falsch, was wir vor gefühlt 100 Jahren in der Hörfunkakademie mal gelernt haben. Niemals irgendwelche klebrige Getränke vom Mikrofon zu sich
nehmen. Da haben wir uns die letzte Staffel schon nicht dran gehalten. Mit Kaffee, irgendwelchen Fruchtwasser, hier, was war das nochmal? Kaffee und Limo in einem.
Mexikanischem Alkohol.
Das war alles Quatsch fürs Mikro. Wir machen es trotzdem. Wir begrüßen übrigens unsere neue Zuhörerin, die jetzt hoffentlich auch eingeschaltet hat.
Und damit ist das Dutzend auch voll.
Hey, ich bin begeistert.
Ja.
Und damit hat sich auch die zweite Staffel auch, also gab es einen Grund, eine zweite Staffel zu machen.
Ja.
Ja. Wir haben endlich 12 Hörer erreicht.
Yes.
Ja. Ach schön, was ist denn heute unser Thema?
Ja, wie ich schon sagte, der Apfelsaft, der Apfelsaftschorle ist was richtig Deutsches und ich glaube, das andere Ding, was immer noch auf der Welt für Deutschland steht, ist die Arbeit oder das Arbeiten. Der Deutsche ist ja arbeitsam und fleißig und arbeitet gerne und genau in diese Themenwelt möchte ich heute mit dir einsteigen.
Oh, mal weißt du, jetzt wir haben Hörer, die fahren entweder jetzt zur Arbeit oder kommen von der Arbeit und möchten entspannen. Die möchten entspannen, möchten den Arbeitsalltag vergessen und du kommst mit dem Thema Arbeit.
Arbeit. Wer hat am meisten Arbeit? Mhm. Aber sie verändert sich auch und zwar ziemlich schnell, ist mein Eindruck. Mhm. Da gibt es jede Menge interessante Begriffe, ob man das jetzt New Work nennt oder Future Work oder was es da alles so für Anglizismen gibt, die das beschreiben, was sich da im Arbeitsumfeld tut. Und natürlich muss man jetzt auch sagen, natürlich gibt es jetzt jede Menge Jobs, die da nicht von betroffen sind. Mhm. Also so im handwerklichen Bereich wird es noch relativ gleich sein, wird aber auch noch kommen, kommen wir später zu. Vielleicht fangen wir erstmal mit einer Art Retrospektive an und blicken mal zurück. Aber jetzt nicht irgendwie nach 1867 irgendwie eine Industrialisierung, da interessiert ja keinen mehr. Ich möchte nur 20 Jahre zurückreisen. 20 Jahre, das ist eine Zeit, die wir so Mitte 30 sind, irgendwie uns auch noch also ganz, ganz gut vorstellen können. Das ist quasi zur Jahrtausendwende.
Ja.
Ja, also ein greifbares damals, eine greifbare Vergangenheit. Was hat sich in diesen 20 Jahren alles verändert? Was fällt dir dazu so ein?
Ja, eine Menge. Wirklich eine Menge. Wir haben Internet. Die Digitalisierung ist im vollen Gange. Wir sind längst noch nicht da, wo wir sein wollen.
Konkret. Ich gehe nicht mehr zur Bank. Mache ich nicht mehr. Weil macht man alles komplett online, den ganzen Finanzkram eigentlich. Die ganzen Filialen machen alle zu. Was noch?
Ich rufe nicht mehr beim Pizzaservice an. Ich mache es über eine App.
Das ist richtig. Also ja, es ist im Prinzip auch ein Arbeitnehmer, der da auf der anderen Seite ist. Also es ist auch ein Arbeitsverhältnis, dieser Pizzamensch, der das ist eigentlich gut für den, oder? Also ich hatte damals immer Schwierigkeiten, dass mein Lieblings-Pakistani mich ehrlich gesagt nicht verstanden hat. Das war immer Zufall, was ich dann bekommen habe. Mhm.
Ja, gut, ich bin ja so ein bisschen als Selbstständiger, bin ich ja nochmal ganz eigener Fall. Du als Angestellter hast vielleicht flexiblere Arbeitszeiten als noch vor 20 Jahren, die möglich waren. Aber ich möchte dir da jetzt nicht vorwegnehmen, was du dir da jetzt zusammengebaut
tust
hast.
Tust du nicht. Ich habe mir gar nichts
aufgeschrieben. Du hast dir gar nichts aufgeschrieben.
Nein, so ist es auch nicht. An meinem Arbeitsplatz, und ich glaube, das gilt für die große Mehrheit der Arbeitsplätze so im Dienstleistungssektor, ganz grob gesprochen, ich habe kein Papier mehr. Hm. Also natürlich habe ich irgendwie ein Flipchart oder ein Post-it oder sowas, das benutzen wir schon, aber so ein typischer Schriftverkehr ist komplett weg. Haben wir nicht mehr.
Moment, ich bekomme immer noch von meiner Versicherung oder von meinem Energielieferanten oder so Rechnungen per Post.
Ja, und hat dir das einer geschrieben?
Ja, natürlich hat das jemand geschrieben.
Ja, nein, aber es ist automatisch erstellt worden.
Das ist richtig, aber es kommt immer noch per Post an.
Ja, das ist richtig. Aber es ist eigentlich auch nicht mehr nötig.
Nö.
Bei meiner Versicherung habe ich jetzt letztens gesagt, die sollen mir alles als E-Mail schicken. Und die haben gesagt, die tun das.
Cool.
Ja, mal sehen. Ich glaube, es ist schon wieder was per Post gekommen in der Zwischenzeit. Aber
die Bestätigung, dass die nächste Geschichte jetzt per Mail kommt.
Sie versuchen es zumindest.
Ja.
Es hat sich noch mehr verändert. Ich nehme kein Top-Down mehr wahr.
Was heißt das denn?
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ich habe plötzlich viel mehr Eigenverantwortung.
Flache Hierarchien,
wie man so schön sagt. Ne? Mhm. Also, immer mal so, ich kann meiner Mutter oder jemanden, der eine Generation weiter ist, nicht mehr erklären, wie ich arbeite. Ja, also die fragen mal, ja, aber es muss dir doch jemand sagen, was du tun musst. Wie willst du denn sonst befördert werden und wer soll dich denn sonst bezahlen?
Nur für die in die erste Staffel nicht reingehört haben, noch mal ganz kurz in zwei Sätzen, was machst du?
Ja, ich habe mir vorgenommen, eigentlich meinen Firmennamen heute gar nicht zu nennen.
Muss ja auch nicht.
Weil ich glaube, dass das nicht wichtig ist. Nee,
ist auch nicht wichtig.
Aber ich arbeite bei einem DAX-orientierten Unternehmen, also ein richtig großer Konzern.
Ja.
Ja, also irgendwie so ein paar, über 100.000 Leute, die da irgendwie beschäftigt sind. Und ganz grob gesagt in einem IT-Umfeld.
IT. Und deine Aufgabe ist es, dir selber deine Arbeit zu suchen, wie du gerade sagst.
Genau.
Aha.
Und ich glaube, das wäre vor 20 Jahren so noch nicht möglich gewesen.
Da hätte dir jemand gesagt, so, das ist dein Job, bitte erfüll ihn.
Mhm. Genau, da wäre am Montagmorgen jemand reingekommen nicht unbedingt physikalisch reingekommen, hätte mir im Prinzip in meinen Posteingangskorb Aufgaben gelegt und gesagt, bis Freitag sind die in den Postausgangskorb.
Ja, jetzt ist es so, es gibt einen großen Korb auf dem Flur und jeder kann reingreifen. Oder wie läuft es?
Ja, genau. Jetzt ist es relativ chaotisch, eigentlich.
oder vielleicht auch gewollt oder ganz bestimmt auch gewollt, das System sieht jetzt vor, dass ich quasi mir die Aufgaben suche, von denen ich meine, dass ich sie auch am besten lösen kann. Mhm. Ja, also ich bin quasi selbstständig im Angestelltenverhältnis, selbstständig mit Festgehalt.
Das klingt sehr interessant und auch eigentlich sehr gut, oder? Ist das für dich das richtige Ding?
Ich bin total glücklich damit. Ich finde das super. Und das ist ja auch so ein Kernstück von dem, was diese New Work-Bewegung ausmacht, die ja in einem Leitsatz davon spricht, mach das, was du wirklich, wirklich gerne machst.
Ja.
Und das kann ich ja nur, wenn ich mir das selber aussuchen kann.
Ja. Das ist richtig. Wenn wir nochmal, ich grätsche jetzt einfach mal rein, ja. Wenn wir jetzt nochmal ganz zurückgehen und uns einfach mal angucken, das Wort Arbeit, wo kommt das denn her? Das kommt aus dem Mittelhochdeutschen und wird oder kann man mit den Begriffen Mühsal oder Plage übersetzen. In anderen Ländern, in anderen Sprachen kommt der Wortursprung sogar aus Leiden, Beschwernis, Sklaverei. So, das ist so das eigentliche Arbeit, was auch noch in vielen Köpfen hier in Deutschland oder in Europa noch wirklich ganz tief drin ist. Das ist Tradition. Arbeit muss wehtun. Bei der Arbeit darfst du keinen Spaß haben. Du musst die Arbeit erfüllen. Du musst, hast so einen Druck von oben. So, ne? Und diese neue Arbeit oder dieses New Work, was du da gerade davon berichtest, ist ja jetzt schon ein bisschen länger. Eigentlich schon, ich sag mal, auf dem Markt. Nur hat er damals nie jemand irgendwie was von wissen wollen. Und so langsam träufelt das so in die großen Konzerne. Google hat damit, glaube ich, angefangen und ist damit auch, glaube ich, zu dem Konzern geworden, was passiert ist oder wie
war
er jetzt ist.
War auf jeden Fall früh dabei.
Ja, einer, der ganz, ganz, da ich sag mal, federführend in dieser Bewegung war, ist der, oder ich sag mal, die Idee auch mit vorangetrieben hat, ist ein Deutscher aus Sachsen, 1930 in Sachsen geboren, und zwar, ich hoffe, ich nenne ihn jetzt richtig, Friedjof Bergmann.
Ich wusste nicht, dass sächsische Namen so schwierig sind.
Der beschäftigte sich sein Leben lang mit Arbeit und Automatisierung und hat auch diesen Begriff Arbeit geprägt. Und das Ding ist, sein Ding war, er wollte dieses typische, klassische, traditionsreiche Bild der Arbeit muss wehtun, sprengen oder auflösen. Mhm. Und hat auch viel da recherchiert und auch war Dozent an mehreren Unis und so weiter, hat auch mal als Emirat gelebt und hat gesagt, so, ich bin jetzt mal komplett raus für mehrere Jahre, komplett aus der Arbeitswelt, um da einfach ein paar Erkenntnisse zu erlangen. Und der sagt, ja, wir müssen das irgendwie auflockern, um wieder mehr zu leben und die Arbeit zu genießen. Wie nimmst du das denn wahr, wenn du sagst, die Arbeit macht dir jetzt so in diesem Umfeld Spaß? Mhm. Hattest du vorher hierarchische Strukturen, die du erlebt hast?
Ja, also ich bin ja schon ein paar Jahre in der Arbeitswelt angekommen. Und wie gesagt, so zu Jahrtausend, wenn ich so 20 Jahre, naja gut, ganz 20, da war ich vielleicht noch in der Ausbildung eher. Mhm. Aber wenn ich da zurückgehe, da war sehr fest vorgeschrieben, dass, oder auch da, du hast selber keine Entscheidung getroffen. Ne? Wenn du eine gute Idee hattest, dann musstest du quasi erstmal irgendwie so und so viele Hierarchieebenen davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Und das war ja von vielen anderen Dingen abhängig, ob das dann umgesetzt wird.
Ja.
Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Jetzt kannst du schon hergehen und sagen, ich also wenn du es selber umsetzen kannst, dann machst du es einfach. Dann nimmst du dir diese Zeit dafür.
Das ist toll. Das klingt ja fast utopisch, dass das existiert, weil die Frage, die mir als Außenstehender da direkt kommt, ist so, ja, wer kontrolliert das denn? Wie wird das denn geprüft? Und ist die Arbeit, die du da tust, überhaupt deinem Gehalt entsprechend? Oder kannst du die ganze Zeit Käsekästchen spielen und keiner überprüft das? Oder das, was dabei rumkommt, also das Produkt oder die Ergebnisse, musst du die dann doch wieder jemanden zeigen, der über dir steht, in Anführungsstrichen?
Du hast natürlich recht, dass dieses System einen recht hohen Vertrauenslevel benötigt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das andere System ist aber auch nicht unfehlbar. Also nur weil ich Leute kontrolliere, also Leute sind extrem kreativ, wenn sie Arbeit machen müssen, die sie nicht mögen, irgendwie zu zeigen, dass sie was getan haben, obwohl sie es nicht getan haben.
Ja.
Also der Missbrauchfaktor geht eigentlich runter, weil ich meine, warum soll ich das nicht machen? Ich habe ja Spaß daran.
Ja.
Also ich moderiere oder gehe viel in so einen Coaching-Bereich rein, irgendwo zwischen Consulting und Coaching. Und es ist halt, das macht halt Spaß. Und ich ziehe mir quasi jede Woche irgendwie eine neue Aufgabe ran, weil ich das will.
Das ist echt interessant. Die Frage, die ich mir da stelle, ist, kam da irgendjemand, ein Chef von dir, hat gesagt, so, Andreas, Neues System hier. Du suchst dir jetzt deinen Job bei uns selber. Viel Spaß.
Ja, ja gut, jetzt ohne zu sehr in die Unternehmensstruktur einzusteigen mit all ihren GmbHs und AGs und was es da alles gibt. Ja. In meiner GmbH, in der ich arbeite, haben wir vor 3 oder 4 Jahren einen neuen Chef bekommen. Das wäre dann schon, also klassischerweise wäre der 4 oder 5 Ebenen über mir.
Ja.
Und der hat diese Kultur mitgebracht. Das ist nämlich ein anderes Schlüsselwort, dass Firmenkulturen total wichtig geworden sind. Mhm. Und der hat gefordert oder boxt das durch, dass dieses mittlere Management langfristig wegfällt. Dass wir diese flachere Struktur haben, dass Leute mehr eigenverantwortlich arbeiten und eben dadurch, dass sie sich mehr Verantwortung aufladen, am Ende tatsächlich auch produktiver sind. Also ich kann mit Menschen mehr anfangen, die sich selber verantworten als jemand. Also in der alten Welt hättest du ja Leute, wenn die gerade keine Aufgabe kriegen, dann machen die ja auch nichts.
Die sitzen dann da rum, ja.
Die sitzen und warten, Cafeteria oder irgendwas. Und das wäre jetzt ja nicht mehr der Fall. Jetzt habe ich ja die Verantwortung, mir jeden Tag auch irgendwie eine Aufgabe zu suchen.
Und das funktioniert für deinen Laden?
Ja.
Was ist denn, ist das denn wirklich was für jedermann? Also ist diese Struktur oder diese Strukturlosigkeit oder dieses, ich suche mir meinen Job in 2 Wochen wieder neu und hab jetzt das gemacht, jetzt mache ich das. Ist das für jedermann was?
Es ist natürlich so, dass es viele Menschen gibt, die sich einen festen Rahmen wünschen. Das sind oft ältere Kollegen, aber nicht ausschließlich. Und ich glaube, es ist besonders dann schwierig, wenn du schon echt ein paar Jahrzehnte in einem alten System verbracht hast und dir jetzt plötzlich gesagt wird, du bist frei, flieg.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, da ist erstmal Angst, Ängste, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was geht hier ab?
Ja, das habe ich auch mitbekommen. Da gibt es dann Kollegen, die haben dann wirklich Angst, Entscheidungen zu treffen, obwohl ihnen gesagt wird, fail fast, also ist überhaupt kein Problem, ne? Probier es aus und wenn es nicht klappt, probierst du was Neues. Die sich das nicht trauen. Die sagen, nee, ich möchte lieber, dass wer anders das entscheidet und ich führe das dann nur aus. Mhm. Das gibt's schon.
So mehr Dienst nach Vorschrift.
So könnte man sagen.
Ja, ich möchte nochmal zurückgehen und nochmal sagen, oder grundsätzlich gehst du ja hier mit der Idee nach vorne, die Arbeitswelt hat sich komplett verändert oder ist gerade in der Veränderung. Ich bin mir da gar nicht so sicher, was das neue Arbeiten, dass das wirklich so neu ist, weil grundsätzlich hat sich eigentlich gar nichts geändert. Wir gehen alle noch zur Arbeit. Die meisten, selten gibt es Leute, die irgendwie von zu Hause was machen, gibt es auch. Aber selbst,
gibt es sehr häufig bei uns.
Ja, okay, gibt's bei euch. Man geht trotzdem irgendwo hin und macht dann seine Arbeit. Und grundsätzlich war es ja so, dass wir so einen 8-Stunden-Tag haben. Ne? So
Ich habe einen 8-Stunden-Vertrag.
8-Stunden-Tag. Ja. Da frage ich mich, wo kommt das eigentlich her? Ne? So, es geht so, grundsätzlich hat man früher die Arbeit nach dem Rhythmus oder den Rhythmen der Natur so organisiert, ne? Tag, Nacht, Sommer, Winter und so. Und dann kam halt die Industrialisierung und der Kapitalismus und die ganzen Maschinen und so. Und dann kamen Fabriken und dann haben die Maschinen gearbeitet. Und dann gehörten dieser 8-Stunden-Tag war die erste Errungenschaft der Arbeiterbewegung, weil die Maschinen konnten ja auf einmal Tag und Nacht laufen, nur die Menschen halt nicht. Und die sind dann halt reihenweise umgekippt und dann gehörten auch schon mal so, weiß nicht, Arbeitstage von 13, 14 Stunden dazu.
Ja.
Bis dann irgendjemand gesagt hat, so, nee, Moment mal, das ist jetzt schlecht. Wir machen jetzt mal hier so einen 8-Stunden-Tag und sagen, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Erholung und 8 Stunden Schlaf. Und das, finde ich, hat sich seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts, da wurde es eingeführt, der Unternehmer und Sozialist Robert Owen hat das nämlich veranlasst, war ein großer Sozialist und hat diesen 8-Stunden-Tag durchgesetzt und hat gesagt, so, jetzt machen wir das so. Und ich finde, das ist immer noch so, oder ist das bei dir anders?
Also nominell habe ich einen 40-Stunden-Vertrag pro Woche. Das sind 8 Stunden am Tag, wenn man eine 5-Tage-Woche hat. Weißt du übrigens, wo die 5-Tage-Woche herkommt?
Hat das irgendwas, was christlich-katholisches zu tun?
Christlich-katholisch ist, dass der Sonntag arbeitsfrei ist.
Genau,
Das wurde da in den Vereinsregeln mal festgeschrieben.
Ja.
Und irgendwie ist der Samstag ja auch frei. Und früher war es ja auch eine 6-Tage-Woche. Ja. Und das hat Henry Ford geändert hier. Ach. Also nicht.
Also nicht der Autobauer.
Nicht der Star Wars, sondern der Autobauer.
Ja.
Ja. Und zwar, also offiziell hat er damals gesagt, hätte er das gemacht, weil bei den Juden ist ja der Samstag der Feiertag und das war seine offizielle Erklärung, aber man sagt ja, dass Henry Ford nicht unbedingt so judenfreundlich war. Er hatte eine wirtschaftliche Überlegung dahinter, weil er hat festgestellt, dass die Leute keine Zeit haben, um das Geld auszugeben, was sie verdienen. Und deswegen dafür plädiert, dass es eben einen weiteren freien Tag gibt.
Mhm.
Und da hat er auch recht mit gehabt. Das hat funktioniert. Die Wirtschaft hat davon profitiert, dass selbst als wir Kinder waren, war Samstag Shoppingtag. Ne? Gut, mit Online ist das noch ein bisschen aufgeweichter, aber das hat über viele Jahre tatsächlich geholfen, dass Leute ihr Geld auch wieder ausgeben können und die Wirtschaft am Laufen halten. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, dass dieser eine Schritt, den ein amerikanischer Autobauer irgendwo bei Detroit mal gemacht hat, der letzte war. Die 4-Tage-Woche war in den 60er Jahren heiß umdiskutiert und man hat gesagt, ja, natürlich, das wird kommen, ganz klar. Mhm. Und dann haben wir das alle irgendwie vergessen.
Mhm.
Aber jetzt mit der Automatisierung, die du schon angesprochen hast, haben wir ja die Chance dazu.
Das stimmt. Du hast immer noch die 8 Stunden, 5-Tage-Woche oder kannst du auch sagen, gehst mal am Samstag und Sonntag arbeiten oder wie ist das bei dir?
Ja, lass uns über Arbeitszeiten reden.
Ja.
Das ist eine spannende Geschichte. Ich habe eine Gleitzeit und ich habe nicht wirklich eine Kernzeit. Also Kernzeit heißt, dass man sagt, dass man in einem bestimmten Zeitraum auf der Arbeit sein muss.
10 dann bis kann man als,
genau,
also 14 Uhr musst du auf jeden Fall da
sein.
Genau,
dann kannst du von 10 bis 18 Uhr oder von
9 bis
14 Uhr dann.
Ja, genau. Ja.
Genau. Wo es passt.
Ja.
Also da gibt's natürlich Vorschriften und Regeln. Ist zum Beispiel so, dass im Arbeitsschutzgesetz steht, und das ist nicht unsere Firma, das ist unser Land, dass das so festlegt, dass ich pro Tag 10 Stunden arbeiten darf.
Maximal.
Mhm. Und wenn ich 10 Stunden arbeite, müssen halt 3/4 Stunde Pause drin sein. Das ist
on
alles
top,
festgeschrieben.
Ne? Oder?
Genau, 10 Stunden 75, danach solltest du wieder zu Hause sein.
Ja.
Und das können wir natürlich nicht umgehen, das ist so. Aber du kannst immer irgendwie einen Gleittag einbauen, wenn du jetzt lang genug irgendwie Stunden gesammelt hast. Ne? Also wenn du jetzt theoretisch kannst du 4 mal 10 Stunden zur Arbeit gehen, dann hast du theoretisch eine 4-Tage-Woche gemacht.
Mhm.
Das ist alles möglich. Im Rahmen der gesetzlichen Regelung dürfen wir alles machen.
Ja.
Also das ist, denke ich, schon ein ganzes Stück mehr Freiheit als wie vor 20 Jahren zum Beispiel.
Da gab's
vor 20
diese
Jahren
noch nicht.
War ich Auszubildender und ich habe keine Ahnung mehr, was die Wochenstundenzahl war. Ich weiß aber noch, dass wir um 7:30 anfangen mussten und dass wir nicht vor 15.18 Uhr den Raum zu verlassen hatten.
15.18 Uhr?
Ja, das ist ja so rausgekommen mit Pausen und so.
Oh.
Und da haben wir manchmal um 15.12 Uhr vor der Tür gestanden und gewartet, dass es 15.18 Uhr wird, weil wir einfach schon fertig waren mit unserer Aufgabe.
Diese 6 Minuten gebe ich euch nicht.
Nein.
So.
Okay. Das ist verrückt. Das klingt heute, das klingt dämlich heute, aber so war es vor noch nicht allzu langer Zeit.
Das ist interessant. Es gab mal einen Test, ein Experiment in Göteborg. Und zwar in einem Pflegeheim mit Pflegern. Dort hat man gesagt, hey, 8 Stunden. Wir gehen jetzt mal runter auf 6 am Tag.
Ja.
So, das war total super. Die waren motivierter, die waren besser drauf und es ging den Arbeitenden wesentlich besser. Nur Problem, der Geldbeutel des Pflegeheims litt drunter, weil die halt mehr Leute brauchten. Die mussten halt mehr Leute einstellen, damit die gleiche Arbeit gemacht wird oder damit sie das auffangen konnten. Also alles zurück auf Anfang.
Da habe ich jetzt aber, also ich weiß leider nicht die Studie und das ist blöd, das dann eigentlich zu nennen. Aber inhaltlich sah das so aus, dass man in einer Firma genau das gemacht hat, die Stundenzahl reduziert, ich glaube es war sogar von 8 auf 6.
Mhm.
Und man hat festgestellt, dass die gleiche Arbeit erledigt wurde.
Ja. Ja.
Also gesagt, also vielleicht ist das in einem Pflegeberuf schwieriger möglich, weil die Patienten
die Leute betreuen
oder
die
Kunden müssen halt irgendwie 24 Stunden betreut werden. Und dann brauche ich de facto eine Schicht mehr pro Tag von 8 auf 6 Stunden. Bei einem besser aufteilbaren, also bei einem serialisierbaren Produkt, also wenn ich so eine Dienstleistung habe, wenn ich an eine Versicherung oder was auch immer denke, schaff ich in 6 Stunden eigentlich nicht genauso viel wie in 8 Stunden.
Ja. Und ich würde sogar sagen, ich gehe noch mehr runter, Denn es gibt eine Studie, auch in Großbritannien, die irgendwie sagt, dass man in 8 Stunden Arbeitszeit nicht einmal drei Stunden richtig arbeitet. Also wirklich an der Arbeit, an der man da dran ist, wirklich arbeitet. Die 5 Stunden gehen mit Surfen im Netz drauf, Social-Media-Kanäle rauf und runter hier scrollen oder schieben und quatschen mit Kollegen, aber nicht über die Arbeit, über alles andere, aber nicht über die Arbeit. Also wirklich 3 Stunden am Tag werden für das reine Arbeiten benutzt. Alles andere ist Pausen machen, weiß nicht, eine rauchen gehen, Kaffee trinken, frühstücken, quatschen und weiß ich nicht, in die Luft starren. Das finde ich irgendwie schon interessant, dass man trotzdem dann an diesem Modell von 8 Stunden festhält.
Ja, das finde ich auch nicht in Ordnung. Da sehe ich auch in den nächsten Jahren im Wandel dieser Arbeit, wie gesagt, das Stichwort lautet New Work, augenscheinlich erstmal eine Reduktion dieser Arbeitsstunden oder eine weitere Flexibilisierung. Das geht dann ja auch ein bisschen in die Richtung Work-Life-Balance, ein weiteres dieser Schlagworte, die in diesem Zusammenhang mit davor kommen. Was heißt denn für dich eigentlich, was ist für dich die perfekte Work-Life-Balance?
Für mich ist die perfekte Work-Life-Balance, dass ich erstens mit meiner Arbeit Spaß habe, also dass ich das, was ich tue, dass mir das gefällt, dass ich das sehr gerne mache, dass ich da mich drin selbst verwirklichen kann und dass ich neben meiner Arbeit genug Möglichkeiten habe, meine Freizeit zu genießen und auszuleben und das zu machen, was ich möchte. Dass das im Gleichgewicht ist, also diese Balance wirklich muss nicht 1:1 sein, weil ich habe quasi auch ein bisschen mein Hobby zum Beruf gemacht und manchmal ist es mehr Freizeit oder mehr Spaß als Arbeit, beziehungsweise ergibt sich das oder es ist deckungsgleich.
Ja.
So, das ist sehr schön, nicht immer, aber oft. Und der Rest ist dann halt die Freizeit nutzen und genießen.
Da hast du einen interessanten, also ich weiß nicht, ob man das einen Widerspruch nennen soll, aber also ich höre bei Work-Life-Balance immer, dass man auch quasi so 2 Leben führt. Dass ich dann also klassischerweise um 5.30 Uhr ein Bürogebäude verlasse und der Arbeitsmensch Andreas transformiert sich in den Privatmenschen Andreas und hat plötzlich eine ganz andere Persönlichkeit. Ist ein zweites Leben. Mhm. Ja, und viele Leute beharren ja auch darauf und sagen, das ist mir ganz wichtig, dass ich abschalten kann, dass ich den Beruf hinter mir lassen kann. Was ist, also du hast es mir jetzt gerade anders beschrieben.
Genau,
du hast
ich habe das gar nicht.
Das ist eigentlich das Gleiche.
Für mich ist das, bin ich im Alltag so wie auch im Beruf. Also ich verstelle mich nicht, in Anführungsstrichen. Das ist für mich deckungsgleich. Aber auch als Selbstständiger ist es so ein bisschen anders. So, ich bin halt ständig selbstständig, also ständig.
Ständig selbstständig.
Ständig selbstständig. Und arbeite quasi rund um die Uhr, was nicht stimmt. Also ich gucke auf Mails, wo ich dann sehe, ach guck mal, da kommt eine Bestätigung, da reagiere ich mal drauf, weil ich gerade Zeit habe. So, ja. Und das tut dann auch nicht weh. So, aber dieses komplette Trend, so ich raste aus in meiner Freizeit und während meiner Arbeitszeit verfolge ich da meiner Struktur und meinem Bürojob, das habe ich ja nicht. So, deswegen, das ist nicht mein Ding.
Ja, genau, ausrasten. Das ist nämlich, glaube ich, auch das Ding. Leute, die sich diese Trennung wünschen, müssen ja zwangsläufig irgendwie ein total negatives Erlebnis auf der Arbeit haben.
Ja, das muss wehtun.
Das muss, wie du am Anfang beschrieben hast, das Wort kommt von
Plage.
Vierteilen, oder?
Ja, genau, von Zerstückeln und ja, Tränen, Schmerz, ich weiß nicht, das könnte man, glaube ich, endlos weiterführen.
Ja. Und wenn ich aber das mache, was ich wirklich liebe, was ich mag, dann ist diese strikte Trennung nicht so wichtig aus meiner Sicht.
Geht das für dich? Ist das für dich? Hast du bei dir eine Trennung oder hast du Spaß an deiner Arbeit? Also du hast ja gerade gesagt,
ich habe Spaß an meiner Arbeit und es kommt auch öfter vor, dass man irgendwie abends dem Diensthandy nochmal reinschaut oder so. Und also das kommt mir irgendwie nicht negativ hoch. Mhm. Also es ist okay. Oder es ist jetzt ja auch so, dass in der Arbeit, die ich verfolge, gibt es manchmal so Wochen, in denen ich unterwegs bin und dann auch sehr lange arbeite. Also die dann quasi so, oder was heißt sehr lange, die von 8 Uhr morgens bis 19 Uhr abends vielleicht. Und das ist okay. Also ich fühle nicht, dass mir irgendwie Zeit weggenommen wird, sondern das passt.
Ja, also ich glaube, das Problem unserer Zeit hier in Deutschland, deswegen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein First-World-Problem, das Organisieren der Freizeit, da uns so viel zur Verfügung möglich, also zur Verfügung steht und möglich ist, haben wir den Stress auf einmal nicht nur auf der Arbeit, sondern auch noch in der Freizeit. Und das ist dann aber ein anderes Problem. Dann ist es nicht, aha, ich habe so viel Freizeit, sondern ich weiß mit meiner ganzen Freizeit gar nichts mehr anzufangen, weil ich, was soll ich als erstes machen? Kino, Streaming, irgendwo in Urlaub fahren, mit Freunden treffen, ja. Familie, Haus bauen, keine Ahnung, Acker ernten, was weiß ich.
Das ist ein super Beispiel. Du hast quasi als Freizeitaktivität, um mit der Natur zu connecten, Kartoffeln, genau. Acker ernten.
Genau,
gehen,
wieder, ne? Zurück zur Natur kommen. Wieder mal
da schließt
das
sich der Kreis.
Ja, also das ist halt die Frage, ne? Ist das ein First World Problem? Weil auch da sagst du, okay, das hat sich verändert. Jeder achtet mehr auf die Work-Life-Balance. Aber wie ist denn das jetzt mal nicht nur in Deutschland? Wir gucken mal rüber nach Asien, wo unsere schönen Handys hergestellt werden. Da glaube ich, gibt es nicht diesen Luxus zu sagen, okay, wir arbeiten heute nur 8 Stunden, sondern da ist halt auch Akkordarbeit. Da ist es eigentlich die moderne Sklaverei, die wir hier mal hatten. Oder ja, ich sag mal so dieses Fließbandsystem, was ja auch noch in vielen Unternehmen hier in Deutschland ist.
Ja.
So, ich meine, guck dir die Lieferanten oder die Zulieferer an, wie DHL oder Amazon oder so, die natürlich auch vieles schönreden. Das ist, glaube ich, die mal mit Work-Life-Balance zu konfrontieren, die hauen mir, glaube ich, eine runter, oder?
Ja, das stimmt. Da gibt es definitiv echt große Unterschiede. Wobei, ich habe letztens mit einem, ich hatte einen Mitfahrer im Auto und, na gut, das war jetzt schon ein Student, muss man auch dazu sagen, das ist nicht sein Hauptberuf, aber der ist für Lieferando ausgefahren.
Mhm.
Und das fand ich interessant und habe ein bisschen gefragt, so, wie ist denn das? Und erstaunlich, das wusste ich, dachte immer, die werden irgendwie pro Lieferung bezahlt, das stimmt gar nicht, die haben ein Festgehalt.
Ja,
und wenn,
aber das war neu, oder?
Der sagte, der wäre auch schon bei Foodora gewesen, wäre es auch schon so gewesen.
Aha.
Und der wäre es sogar lustig gewesen, weil da gab es irgendwie die haben viel zu viele Leute eingestellt.
Ja.
Und der hat dann quasi immer irgendwie eine 3-Stunden-Schicht gehabt, wurde aber nie abgerufen und hat dann einfach zu Hause quasi, wie soll ich sagen, also
gewartet,
mhm. Bereitschaftsdienst gemacht.
Ja.
Und hat dann da irgendwie sein Geld mitverdient. War ziemlich easy. Aber naja gut, die sind auch pleite gegangen, vielleicht, also das wird einer der Gründe gewesen.
Ja, gut, die wurden ja einverleibt von Takeaway, ja, ne? Also von Lieferando.
Also gut dagestanden hätten, ja, wäre es wahrscheinlich nicht geworden wesen.
Ja.
Das wäre jetzt so einer dieser eher unattraktiven Jobs unterm Strich. Und trotzdem hat er mir erzählt, ja, ich kann ein bisschen Fahrrad fahren durch Dinge. Der hat da Spaß dran gehabt. Das war
gut,
so
aber er ist auch Student. Er studiert wahrscheinlich hauptberuflich und kommt wahrscheinlich noch mit weniger Geld aus als vielleicht der Familienvater mit 4 Kindern.
Das ist richtig.
Hypothek auf dem Haus, 3 Autos, weil die Tochter jetzt auch eins will. So, das ist halt, glaube ich, schwieriger zu handeln, oder?
Das stimmt. Und ne, da ist ja auch was verkehrt in der Verteilung von Guthaben, hätte ich jetzt fast gesagt. Also von
Saldo.
Von Geld.
Ja.
ich weiß nicht, wie extrem das bei uns ist. Ne? So, Bernie Sanders in Amerika sagt immer, die Top 1% haben irgendwie 99% von dem Geld in der Welt. Und das wird bei uns nicht ganz so extrem sein, aber es wird auch nicht sehr gerecht sein. Und da wäre doch dann die Frage, jetzt haben wir schon von Automation gesprochen, wenn Automation die Arbeit übernehmen kann, A, warum arbeiten wir dann noch? Und B, warum geht es dann nicht jedem besser, wenn ohne Arbeit das, was ich haben will, produziert oder entsteht?
Ja, also ich glaube, ein Mensch ohne Arbeit geht nicht, gibt's nicht. Der wird kaputt gehen. Das funktioniert einfach nicht. Ein Mensch muss irgendwas tun.
Also aber ein Mensch mit einer ganz fiesen Arbeit, mit einer Arbeit, die ihm selber nicht liegt, geht genauso kaputt.
Genau, die nicht sinnstiftend ist. Deswegen
richtig.
Der Kollege, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der Herr Friedhof, Moment, ich muss mal gucken.
Der Sachse.
Friedhof Bergmann meint nämlich, er ist für ein Rotationsprinzip.
Ah.
Und dieses Rotationsprinzip, so nach, also sein Gedanke, dass er sagt, hey, wie wäre es denn, wenn du jetzt mal eine Woche den Park hakst, sauber machst, fegst, die Kippen, also die Zigarettenstummel aufsammelst, das machst, tust was für die Umwelt, tust was für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft, hast einen, ich sag mal, etwas niederen Job, Dienstleistungsjob, weiß nicht, hier bei den Abfallwirtschaftsbetrieben in Köln. Das ist wichtige Arbeit, die ist nicht zu verachten, die ist
automatisierbar.
Ja, mit irgendwelchen Autos oder so, mit so wie heißen die, diese Maschinen, diese
Kehrmaschinen.
Das
letztens ist in meiner Firma mir eine so eine autonome Kehrmaschine entgegengekommen. Mhm. Ja, da musste ich schnell aus dem Weg springen, dass sie mich nicht wegkehrt.
Das war Kehrwoche! Ja, läuft automatisch. Ja, natürlich, aber viele Sachen kannst du noch nicht und die werden auch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren nicht automatisiert werden. Ich glaube nicht, dass man da muss man einfach nur unterscheiden können. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Ja. Auf jeden Fall, sein System dieses Rotationsprinzips ist, dass jeder mal quasi so ein in Anführungsstrichen, kleinen Job macht.
Ja.
Der gemacht werden muss, der wichtig ist für alle, damit der Park sauber ist. Und dann gehst du zurück und arbeitest dann 3 Wochen in dem Bereich, wo du arbeiten willst. Ich glaube, das ist eine ganz nette Geschichte. Das ist so eine Umverteilung der Jobs, die gemacht werden müssen. Und der Rest wird dann halt automatisiert oder automatisch laufen. Da muss man einmal was initiativ installieren und dann läuft das. Und da muss man es natürlich noch irgendwie betreuen. Gut, da gibt's dann auch wieder Arbeitsplätze und so.
Ja, ja. Genau, betreuen ja. Aber also ich bin da deutlich weniger pessimistisch, was den Grad der Automation angeht. Ne? Also da gibt's im Moment noch ganz viele Stellen, die da kann ich mir nicht vorstellen, dass es die noch lange gibt. Also
zum Beispiel?
Der Zugführer als Kontrollorgan über das Schienenfahrzeug. Wir gucken, dass wir irgendwie Autos mit ganz vielen Risikofaktoren auf der Autobahn selber fahren lassen, aber eine Schiene, also ob es jetzt eine U-Bahn oder eine S-Bahn oder auch ein ICE oder was, also das ist glaube ich, das am einfachsten zu automatisierende.
Gibt's ja auch schon.
Ja. Eigentlich sind die ganzen Signale ja schon
genau, ich meine, es gibt auch schon länger Länder oder auch in Deutschland schon Bahnen, zu der Skytrain in Frankfurt. Oder in Düsseldorf, glaube ich, läuft komplett automatisch. Da ist keiner.
Diese Hochbahn am Flughafen.
Genau, diese Hochbahn,
Flughafen.
Genau. Ja,
klar.
Da steigt man vom Bahnhof, vom weiß nicht, Flughafen Düsseldorf, von der Haltestelle da oben ein und fährt rüber zum Terminal.
Das ist
auch komplett. Ich weiß nicht, ob da jemand irgendwo sitzt und den Joystick bedient.
Nein, das kann ja nicht sein. Also warum? Es ist doch nicht notwendig.
Das funktioniert, ja.
Ja. Also da müssen wir uns auch mal irgendwann an den Kopf packen und sagen, ein Sensor kann Gefahren sogar besser erkennen als ein Mensch.
Im Dunkeln.
Ja.
Ja.
Anderes Beispiel. Als Landwirt bin ich doch heute, wenn ich das wirklich auch mit 50 Jahre zurückgehe oder so, ich bin Verwalter von autonomen Geräte. Der Mähdrescher fährt per GPS übers Feld. Die Melkmaschine macht auch schon ziemlich automatisch, was sie soll. Also ist wie viel physikalische Arbeit ist denn da noch mit bei, was nicht automatisiert werden kann?
Da bin ich nicht überfragt, aber ich würde sagen, da gibt es viele Pflanzenarten, die, glaube ich, nur von Hand bearbeitet werden können, weil die so filigran sind, dass eine Maschine, glaube ich, da das Produkt kaputt machen würde. Ich weiß nicht, ob der Weinanbau komplett maschinell mittlerweile gemacht wird. Oder der Weinabbau.
Noch nicht, nein. Aber das ist doch der nächste Schritt. Also eine Maschine kann doch genauer arbeiten als ein Mensch.
Aber das ist zu
teuer. Das lohnt sich einfach nur noch nicht. Diese Maschine ist jetzt noch zu teuer, aber das ist eine Frage der Zeit.
Aber ich glaube, meinst du wirklich, dass sie so filigran arbeiten kann?
Ja,
wie ein Mensch?
Hundertprozentig.
Auch direkt unterscheiden kann, diese Traube ist gut, die ist schlecht?
Ja.
Aha. Warum produzierst du nicht so ein Produkt und bist längst reich?
Weil ich glaube, dass diese Maschine im Moment zu teuer ist. Mhm. Also das, was sie dann leistet, das nicht hergibt, was sie kostet. Mhm.
Okay.
Aber ich meine, es gibt eine Maschine, einen Roboter oder wie man es nennen soll, der kann die Haut von Menschen besser analysieren, ob da jetzt Hautkrebs ist oder nicht, als das ein Arzt kann.
Ja.
Im Schnitt besser.
Ja, gut.
Beide machen Fehler, die Maschine macht weniger Fehler.
Ich hoffe, das ist dann besser als Google, wenn man dann eintritt, meine, weiß nicht, tropfende Nase, Hautausschlag, Schnupfen, Kopfschmerzen, kommt raus, Krebs.
Ja, so. Da würde ich mich auch nicht drauf verlassen.
Gut, Google ist nicht die Lösung.
Nein, hoffentlich nicht.
Nee, weil du meinst, es gibt ja schon die Geräte.
Ja. Also Jobs verändern sich. Sage nicht, dass Automatisierung alle Jobs vernichtet, aber sie verändern sich. Ne? Mhm. Also nimm einen klassischen einen Banker, der als Kind bist du irgendwie hingegangen, hast dein Geld eingezahlt oder so auf dein Jeans-Sparbuch.
Jetzt weiß jeder, bei welcher Bank du warst.
Ich war da nicht. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Banken heißt. Knaxis, Sparbuch oder wie heißt das bei der Sparkasse? Ich weiß es nicht.
Ja.
Außerdem, dann wäre ich da jetzt nicht mehr.
Dieses Rechtfertigen jetzt. Das ist, ich habe da kein Konto.
Nein.
Nö, auf gar keinen Fall.
Ich bin doch kein Volksbankkunde. Nein.
Ich esse übrigens, während wir hier sprechen, die ganze Zeit Espresso-Bohnen. Ich bin, glaube ich, gleich so viel Koffein. Also
ist da Koffein drin? Jetzt muss ich auch mal.
Natürlich ist da Koffein drin.
Eine Espresso-Bohne.
Da sind ja echte Bohnen drin und in Bohnen ist Koffein drin.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, jetzt schon meine sechste Espresso-Bohne. Die sind aber mit Schokolade ummantelt. Das wird, glaube ich, maschinell hergestellt übrigens. Nur um an das Thema wieder anzuknüpfen.
Ist ja nicht, dass da jemand mit so einer Pinzette immer...
Ich glaube nicht.
Nee. Ja.
Schön mit vollem Mund Schokolade. Ja. Schokolade auch so ein Ding, was man am Mikro lieber sein lassen sollte.
Danke, Deutsche Hörfunkakademie.
Ja.
Warum kommen wir jetzt gerade auf dieses Thema? Also nicht heute, sondern morgen. Aber
warum heute?
Weil die Apfelschorle morgen abläuft.
Ich glaube, es hat unterschiedliche Einflüsse, warum wir da jetzt drauf kommen. Und einen hatten wir, glaube ich, in unserer ersten Sendung bereits besprochen, nämlich das Thema Klima. Das Thema Klima und Arbeitswelt. Ja, wie passt das denn zusammen? Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2013 bereits vom Center of Economic and Policy Research, kurz CEPR. Das ist so eine Denkfabrik in Washington. Und die haben schon eine These aufgestellt, die schon total alt ist, dass wenn wir weniger arbeiten, weniger Energie verbraucht wird.
Das ergibt Sinn.
So, ergibt Sinn. Und dass wir damit auch die Erderwärmung bremsen könnten. Und vorausgesetzt ist natürlich, dass wir die freie Zeit, die wir dadurch gewinnen, nicht mit Flugreisen, Shoppingtouren oder mit großen Grillplatten dann...
Können wir dann ja nicht, weil es ja weniger Flugreisen gibt.
Ja.
Weil Leute ja weniger dann da arbeiten.
Und deswegen einfach mal den Rechner früher ausschalten, also uns jetzt noch zu Ende hören auf deinem Device deiner Wahl.
Auf was hört man uns eigentlich?
Ich glaube auf dem Handy, also Handy? Smartphone.
Ja.
Ich glaube schon Smartphone.
Ja.
Ja. Stifte liegen lassen und einfach mal frei machen. Es gibt nämlich jetzt eine weitere Analyse von einer weiteren Uni aus Massachusetts, der University of Massachusetts, die sagt, wenn wir 10% weniger arbeiten würden, würde unser Fußabdruck, unser CO2-Fußabdruck um 14,6% verringert werden. 14,6%. Und das hieße, wenn wir einen ganzen Tag frei machen, da kommen wir wieder auf die 4-Tage-Woche, einen ganzen Tag frei machen würden in der Woche, würde unser Fußabdruck, unser CO2-Fußabdruck um ganze 30% reduziert werden.
Ach krass, dann mache ich das jetzt.
So, da du ja dich beschwert hattest, dass du mit deinem CO2-Fußabdruck so weit über dem...
Ich war knapp über dem deutschen Durchschnitt, aber genau. Ja, ich habe mich beschwert.
Ja, ist das doch jetzt eine Wahl? Denn klar, weniger Pendelverkehr, weniger Produktion von Gütern, weniger Transport und auch weniger Konsum. So, und das ist doch eigentlich auch eine wahre Idee, die man vielleicht umsetzen sollte in dieser Klimadebatte. Leute, arbeitet einfach mal weniger, macht doch mal frei. Das ist total entspannt. Was kann ich für den Klimawandel tun? Nichts.
Das lassen wir erstmal so einsacken.
Ja, 30%.
Jetzt könnte ich das natürlich auf die Spitze führen und sagen, wenn ich jetzt hier so ein Lowlife Taugenichts bin, dessen Wohnung aus einer Matratze und vielleicht einer Playstation besteht.
Eine Einzimmerwohnung.
Ich hätte den mega guten Fußabdruck.
Natürlich hast du den dann.
Ja.
Ist doch klar, wenn du nur auf einer Matratze und Notbeleuchtung, gut, die Playstation 4 zieht ordentlich Strom, ne?
Slim.
Ach.
Ist weniger, oder?
Genau. Du spielst auf einem kleinen Bildschirm. Ja. Nee, aber das ist, also, um da nochmal auf diese 4-Tage-Woche zurückzukommen, ist, glaube ich, eine gute Idee oder eine Überlegung wert. So, ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist in der deutschen Wirtschaft.
Ich verstehe nicht, warum das nicht schon umgesetzt ist. Diese Überlegungen der Vier-Tage-Woche und wie gut die für die Wirtschaft auch wären, die sind alt. Ich verstehe nicht, ich weiß nicht, wer dagegen spricht. Mhm. Ich glaube, es traut sich einfach keiner. Dann macht das eine Firma und die andere nicht. Und dann gehen die davon aus, ja, okay, da hat die andere Firma ja einen Vorteil. Dann nehmen wir was ganz Plakatives irgendwie. Wenn jetzt Rewe sagt, wir machen eine Vier-Tage-Woche,
ja.
Dann haben die ja vielleicht weniger Öffnungszeiten.
Oder halt mehr Mitarbeiter.
Oder mehr Mitarbeiter.
Na? So, also die Mitarbeiter haben halt eine Vier-Tage-Woche, dafür gibt es mehr Mitarbeiter.
Aber dann muss ich natürlich auch mehr Geld ausgeben.
Richtig.
Wobei, dass das funktioniert, also bei uns in der Firma sind unglaublich viele Menschen mit Teilzeitverträgen. Ich kenne die Prozentzahl nicht, aber zweistellig ist sie auf alle Fälle. Das sind richtig viele Kollegen, die von sich aus sagen, ich komme auch mit ein bisschen weniger aus. Und deswegen reduziere ich meine Stundenzahl und arbeite statt 40 Stunden, naja, es ist frei wählbar, 32, 28, was auch immer. Mhm. Machen ganz viele und haben mehr Freizeit.
Aber ist Freizeit nicht nur die Illusion einer freien Zeit?
Wann hast du denn das letzte Mal Langeweile gehabt?
Ich will es ja nicht so sagen, aber jetzt, nein. Also, nein, natürlich nicht. Also, Langeweile.
Ja, so richtig so, boah, was für ein langweiliger Nachmittag.
Langeweile ist immer dann, wenn ich warten muss.
Okay.
So, dann nehme ich aber auch mal aus Prinzip nicht das Handy in der Hand und sitze das aus. So, ja. Wenn ich zum Beispiel beim Job bin und weiß, okay, ich bin jetzt irgendwie eine Viertelstunde eher da. Mhm. Wir können nicht eher anfangen, weil die Person noch nicht da ist. Dann warte ich und dann sitze ich da. Und das Tolle ist, ich kann wirklich mal auf Durchzug stellen und denke einfach an nichts. Und das einfach so, dass Jetzt auf mich wirken und immer wieder im Jetzt sein. Ist eine ganz gute Übung, um mehr wieder von der Außenwelt wahrzunehmen. Mhm. Deswegen immer mal so zwischendurch.
Aber dieses aktive Warten meine ich nicht mit Langeweile. Mit Langeweile meine ich so, du stehst morgens auf und machst dir einen Kaffee und bist eigentlich auch gut gelaunt. Mhm. Und irgendwie stellst du dann fest, dass du gar nicht weißt, was du an diesem Tag machen sollst.
Das ist mein Leben.
Manchmal gibt es einen Job dazu.
Ja.
Manchmal ruft wer an.
Manchmal ruft wer an. Aber man denkt so, wo hat der meine Nummer her? Nein, so in den Tag hineinleben. Ich will nicht sagen, dass ich das versuche zu etablieren oder zu perfektionieren. Aber ja, so natürlich habe ich meine Termine und habe meine Jobs und meine Aufträge. Aber ich sag mal, ich lasse es da so ein bisschen gelassener angehen.
Dann hast du wahrscheinlich einen guten Öko-Fußabdruck.
Nein, es tut mir leid.
Wenn du beim Warten immer mit dem Hammer um den Block fährst.
Wenn ich beim Warten im Flugzeug mal wieder nichts tue.
In der Lounge.
In der Luft eher gesagt, dann ist mein Fußabdruck nicht so
was
gut.
Was man so tut.
Ja.
Ja. Aber nochmal, warum gibt es gerade jetzt so aktiv Überlegungen, warum verändert sich die Arbeitswelt so sehr? Ein Punkt ist doch auch die Geschwindigkeit der Veränderung. Ja, also ich merke das ja, dass früher vielleicht so über so einen Generationenzeitraum, lass es 20 Jahre sein, Leute gemerkt haben, oh, da hat sich was verändert. Jetzt ist dieser Innovationsfaktor viel kürzer geworden. Jedenfalls sagt das wird mir das in der Firma auch immer kundgetan, dass wir sind zu langsam, wir können ja nicht irgendwie 6 Monate oder vielleicht sogar 1-2 Jahre lang ein neues Produkt entwickeln, da ist längst wer anders am Markt. Mhm. Das müssen jetzt 2-Wochen-Rhythmen sein. Wir bauen agile Arbeitswelten auf mit tollen Schlagwörtern rund um Scrum und was es alles gibt.
Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest, aber das klingt toll.
Ja, also Grundaussage ist, du musst quasi in 2 Wochen alles fertig entwickelt haben. Okay. Nein, du musst es gerade nicht fertig haben, aber du musst die nächste Iteration haben. Und du guckst, oh, bin ich in der richtigen Richtung? Okay, dann mache ich weiter. Oh, ich muss nachsteuern. Mhm. Das ist ganz, ganz kurze Zyklen geworden. Es geht jetzt alles ganz schnell. Mhm. Das ist die Arbeitswelt, in der wir leben. Und was damit hinzukommt, und das ist dann ein Thema, was jeden persönlich betrifft, du machst nicht mehr 40 Jahre das Gleiche. Mhm. das ging eine ganze Weile so. Ich glaube, unsere Elterngeneration, die kann das noch zu Ende führen.
Genau.
Ich habe meinen Ausbildungsberuf und da gehe ich dann, wie viel Lebensarbeitsjahre braucht man, bis man in Rente gehen kann? 45 oder so.
Ja.
Also 16 und 45 oder wann die früher fertig waren.
Ja. Ja, aber ich glaube, das ist bei diesen großen Konzernen, ist das, glaube ich, möglich, dieses zu führen. Aber wenn du jetzt irgendwie als Barista in einem Café arbeitest, hast du das ja nicht.
Ja, aber es liegt nicht an der Größe des Unternehmens. Diese Ideologie, das kommt ja gerade aus der Start-up-Welt.
Ja.
Da haben ja alle auf Silicon Valley geguckt und gesagt, oh, guck dir mal an hier, Spotify.
Oh.
Yeah, Magic. Das machen wir jetzt auch.
Und Spotify kommt da aus Schweden.
Okay, ein blödes Beispiel.
Ja.
Dann halt ein anderes.
Ein anderes, ja. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Also
Netflix.
Die Idee, dass man etwas studiert oder eine Ausbildung macht und das sein Leben lang auch so zu Ende führt an einem Ort, dem ist nicht mehr so. Ja, und das wird sich auch verstärkt verstärken.
Ja. Double time.
Ja, doppelt so gut. Nein, aber das, ja, okay, das passiert.
Ja. Ja, ja, und das heißt ja zwangsläufig, dass ich vor allem einen großen Kulturwandel in einer Firma durchführen muss. Dass ich von diesem trägen, wir machen mal alle 6 Monate irgendwie ein Release, komme ich in eine ganz flexible Welt rein. Und auf dieser anderen Ebene, ich muss meine Mitarbeiter ja dazu ermutigen, auch immer was Neues zu machen, sich fortzubilden, sich andere Aufgaben zu suchen und auch Spaß daran zu haben, sich zu verändern.
Was ist denn das Schlimme daran, etwas zu machen, was man, ich sag mal, länger als 2 Wochen macht, sondern mal ein Jahr?
Also die Mitarbeiter sollen nicht alle 2 Wochen was Neues machen.
Das,
da gibt es ja diese 3-5-7-Regel. Die kommt nicht von uns, aber so, ich glaube, das kommt wahrscheinlich mehr so aus diesem Consulting-Leben, Menschen. Nach 3 Jahren kannst du dich verändern, kannst du was Neues machen. Nach 5 Jahren solltest du, nach 7 Jahren musst du. Wenn du nach 7 Jahren noch das Gleiche, oder wenn du nach 8 Jahren noch das Gleiche machst, hast du nach dieser Regel verloren. Wo viele, da kann man auch kritisch mal hinterfragen, du bist total gut in deinem Thema, ja, warum sollst du das nicht länger machen?
Ja, genau, du bist Professor an der Uni und bist vielleicht nur in der Lehre.
Wirtschaft.
Ja, okay, dann gehen wir in die Wirtschaft.
Ja.
Du bist Autoverkäufer und bist richtig gut da drin. Du hast so vielleicht so ein Gebrauchtwagenladen, bist da der Chef und machst das seit 15 Jahren und kannst davon richtig gut leben. Warum solltest du jetzt aufhören?
Also erst einmal kannst du das im Ausnahmefall natürlich geben, aber die Idee dahinter ist, dass du es nach 15 Jahren nicht mehr bist. Dass du nach 15 Jahren noch so Autos verkaufst, wie du es vor 15 Jahren gemacht hast und allen erklärst, wie gut es ist, diesen Euro 4 Diesel zu kaufen.
Ja, es gibt ja auch Euro 6 jetzt mittlerweile, ne?
Temp.
Ja. Also davon geht man aus, dass man da nicht mehr für brennt.
Man geht davon aus, dass du, wenn du zu lange in dem gleichen Umfeld bist, dass du diese Betriebsblindheit kriegst und dass du einfach. Du bist genauso gut wie vorher, aber der Markt hat sich halt verändert.
Das heißt, eigentlich müsste es ein Gesetz geben, das uns verbietet, einen Job länger als 15 Jahre zu machen.
Naja.
Um gut zu bleiben.
Um agil zu bleiben. In dieser Ideologie, ja. könnte man so sagen.
Da würden, glaube ich, viele auf der Strecke bleiben. Weil ich glaube, viele wollen das gar nicht. Also ich selber kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen jedes Mal aufs Neue mich auf was Neues einlassen muss. Aber ich glaube, viele wollen das gar nicht.
Das ist richtig, aber es geht nicht mehr anders. Der Markt gibt das nicht mehr her.
Aha.
Es gibt diese Stabilität nicht mehr.
Mhm.
Ich würde dir mal so ein Geschäftsmodell an, irgendwie, Bayer Aspirin verkaufen. So, das gab's schon immer, das wird's immer geben, da passiert nichts, das wird immer gleich bleiben. Ja, und dann kommt eben doch raus, dass die Tablette vielleicht irgendeine Nebenwirkung hat, die nie irgendwie betrachtet wurde. Und wenn diese Firma nichts
alles hypothetisch.
Anderes, alles hypothetisch, natürlich. Oder?
hypothetisch.
Wenn diese Firma sich um nichts, überhaupt nicht um Veränderungen gekümmert hat, um keine Forschung, um keine Innovation, dann ist sie von heute auf morgen raus.
Ja, die größte Innovation war es, Monsanto zu kaufen.
Manche nennen es Innovation.
Andere nennen es den größten Fehler des Lebens.
Das letzte Mal habe ich das erste Mal, das heißt ja Roundup auf Englisch.
Was jetzt?
Monsanto, dieses
heißen da anders?
Ja, also nein, die Firma, aber das Produkt heißt irgendwie Roundup.
Ach so, okay.
Und das habe ich jetzt das erste Mal irgendwie am Wochenende in so einem... wir haben tatsächlich einen gegen Wollläuse was gekauft, aber so Stäbchen jetzt. Und wir haben nicht Monsanto gekauft. Da hätte sich Bayer gefreut.
Ja, auch für einen Euro hätten sie es abgegeben, glaube ich. Nein, aber okay. Ja, nee, also die These ist, man muss sich verändern, sonst
wird weil der Markt sich so verändert, weil du dann einfach stecken bleibst.
Das heißt, um nochmal irgendwie jetzt so ein bisschen das Ganze mal rückblickend auf das, was wir bis jetzt besprochen haben, es gibt eine Veränderung und die wird auch so weitergehen.
Und zwar deutlich schneller. Die Rate der Veränderung beschleunigt, das ist ein exponentielles Wachstum.
Und bleiben wir da auf der Strecke?
Ich glaube, dass es wird noch eine Weile so weitergehen. Das ist aber nur meine persönliche Vermutung, ist, dass es eine Grenze gibt. Und diese Grenze ist nicht das, was technologisch möglich ist, sondern das, was Menschen möglich ist. Dass wir irgendwann tatsächlich an einen Punkt kommen, wo eine Mehrheit der Gesellschaft sich so abgehängt fühlt, dass man, okay, mehr geht halt nicht. Da ist dann Schluss.
Ja. Ist das nicht schon mittlerweile erreicht bei einigen?
Aber nicht bei einer Mehrheit.
Nicht bei einer Mehrheit.
Ja.
Ja. Also viele, viele machen noch mit, viele müssen es mitmachen. Weil
viele Sachen optional sind.
Ja.
Welcher Senior macht aktiv Online-Banking? Einige, viele nicht, weil sie es nicht können, weil sie es nicht wollen. Also können natürlich schon irgendwie so vom motorischen her, vom gedanklichen her, aber sich einfach nicht dazu überwinden können. Würden jetzt alle Bankfilialen auf der Welt abgeschafft werden, dann wären diese Menschen komplett abgehangen. Und also bis jetzt ist es halt optional, was sich so entwickelt, aber irgendwann werden diese Schranken kommen, dass es anders gar nicht mehr geht.
Was ist für dich deine perfekte Arbeitswelt?
Ehrlich gesagt, bin ich da nah dran. Also ich fühle mich sehr wohl in meiner Arbeitswelt, weil ich es wahnsinnig schätze, dass ich so regelmäßiges Einkommen ist toll. Da wirst du mir zustimmen als Selbstständiger. Das wäre cool, wenn man da nicht immer so diesen Unsicherheitsfaktor mit dabei hätte. Und auf der anderen Seite, ja, ich habe es ja beschrieben, wir haben bei uns die Möglichkeit, extrem viele Freiheiten zu genießen und uns quasi so in das zu entwickeln, was wir gut können. Und die Firma, ehrlich gesagt, die hat auch was davon, weil wir dann ja auch optimal eingesetzt sind. Ja.
Also ich kann nur für mich sagen oder auch für die, die vielleicht noch jünger sind und sagen, ich weiß noch gar nicht, was ich tun will, tut wirklich das, worauf ihr Lust habt und versucht es zu perfektionieren, weil ich glaube, nur so kann ein Mensch erfolgreich sein. Das ist genau das Ding, Arbeit, Qual, da kommen wir wieder zurück.
Ja.
Wenn man etwas macht, was man irgendwie ja einigermaßen kann, aber das können auch alle anderen, weil es ist jetzt nicht so anspruchsvoll und es gibt doch ganz gutes Geld und ja, ich habe hier einen sicheren Job, vermeintlich sicheren Job und komme damit gut über die Runden, aber Spaß macht mir das nicht. Ich glaube, das ist nicht so erfüllend, oder? Und das ist, glaube ich, auch das neue Denken. Man will einen Job machen, mit dem es mir gut geht.
Ja.
Also etwas, was mich erfüllt. Es geht nicht mehr auf das Geld oder nicht ums Geld. Es geht ums Geld, aber das ist nicht mehr der Hauptfaktor. So ist.
Ganz kurz dazu. Ja. Es gibt ein Wohlfühlgehalt.
Ja.
Es gibt eine Zahl, die ist zu niedrig, weil du hast einfach gewisse Ausgaben in Deutschland für Miete, Essen, sowas.
Ja, ja.
Wenn du unter 27.000 Euro bist, ist es zu wenig, dann kommst du nicht gut zurecht. Ist ein Problem.
Du redest jetzt vom Jahr, ne?
Ja, ja. Ja.
Ja.
Wenn du allerdings, und wie gesagt, das ist ein statistischer Wert, wenn du über 160.000, nee, oder wie viel war das denn? Also wenn du einen extrem hohen Wert hast, bist du auch unglücklich, weil du bist nur noch damit beschäftigt, diesen Status zu verteidigen. Du musst irgendwie ab einer gewissen Summe, musst du irgendwie in Sicherheit investieren, Alarmanlage ans Haus.
Fort Knox.
Weiß ich nicht, Bodyguard ab irgendwann.
Ja.
Und genau, so war das. Und theoretisch, das ist auch eine sehr hohe Summe, aber am allerglücklichsten sind die Menschen bei 160.000 Euro im Jahr. Ist super viel, sind wir alle nicht da. Aber spannend finde ich, dass es eben nicht dieses unendliche Mehr ist besser gibt, sondern das ist eine Glockenkurve, die geht irgendwann wieder runter.
Also man muss nicht Millionär sein, um glücklich zu sein.
Genau. Und das spielt doch genau in diesen Punkt rein. Du machst was, womit du glücklich bist und wo du genug Geld hast.
Mhm.
Aber nicht, um quasi Gewinnmaximierung, rein Kapitalismus zu betreiben. Mein Bruttojahresgehalt ist höher als deins. Das ist nicht das, was Menschen glücklich macht.
Gerade hast du noch gesagt, der Markt entwickelt sich dahin, dass wir immer agieren werden müssen, uns immer mehr darauf einlassen können. Entwickelt sich auch der Markt dahin, dass wir das erreichen, wovon wir gerade gesprochen haben, dass wir glücklicher werden im Job?
Ich sage ja, weil die Firma oder also das Unternehmen am Ende auch das was davon hat. Mhm. Also man wird's ja nicht, ein Unternehmen macht nie irgendwas, wenn es nichts davon hat. Mhm. Oder also nur wenn es einen Fehler macht und macht es den wieder rückgängig. Aber ein glücklicher Mitarbeiter ist ein guter Mitarbeiter. So simpel ist eigentlich die Grundaussage dahinter. Und das ist übrigens auch was, das ist mein perfektes Arbeitsumfeld. Kollegen, auf die ich zählen kann. Mhm. Vertrauen bei Kollegen ist mega wichtig. Also die Kultur im Unternehmen ist zentral. Und wenn wir an junge Hörer appellieren und worauf solltest du bei deiner Jobwahl achten?
Und Hörerinnen,
also das war ein großes Innen dahinter. Ja. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich zuerst bei einem relativ kleinen Unternehmen arbeiten, weil sie einfach einen total breiten Einfluss haben. Ne?
Kannst viel machen.
Sie haben vielleicht ein oder zwei Produkte und du bist quasi von Anfang bis Ende mitverantwortlich. Ja. Und ich glaube, das habe ich verpasst. Das habe ich irgendwie nie gemacht in meinem Leben. Und das wäre mega spannend. Und dann, wenn du in die nächste Lebensphase gehst, kannst du immer noch einen super spannenden Job bei einem größeren Unternehmen machen, wirst aber damit leben, dass es irgendwo ein Stück weiter eingeengt ist, dass du einfach nicht mehr alles, was dieses Unternehmen machst, überblickst.
Gut, das ist jetzt aus der Sicht eines Arbeitnehmers. Aus der Sicht eines Selbstständigen würde ich sagen, mach das, worauf du Lust hast und versuch es so gut wie möglich zu machen. Und dann entweder hast du ein Produkt, was
im,
du...
Im Bereich der Legalität.
Natürlich.
Wenn du Lust hast, viele Leute abzustechen, solltest du das nicht zu deinem Beruf machen.
Das ist, ja, glaube ich, auch nicht so zielführend. Du solltest entweder, wenn es dein, also ein Produkt ist, was du gut machen oder herstellen kannst, dann mach es. Oder wenn du das Produkt bist, dann investier in dich. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben mittlerweile eine Stunde gesprochen.
Ich finde, also das klang jetzt auch ein bisschen wie ein schönes Resümee, ein Schlusswort sozusagen. Mhm. Vielleicht sollten wir es dabei auch belassen für heute.
Finde ich gut. Nächste Mal wird es eine zweite Folge geben. Das ist so bei einer Serie von Folgen.
Kommt danach
eins, kommt zwei und dann kommt drei. Wir verraten jetzt noch nicht, was kommen wird, weil aus einem einfachen Grund, wir wissen es noch nicht.
Ich habe da so eine Idee, aber ich verrate es noch nicht.
Dann würde ich sagen, und ich sage es jetzt auch, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.